Vielleicht ist es eine rhetorische Frage für einige sicherlich, André zum Beispiel. Wer kennt Lennart Kahl? Kennst du den? Schön. Ja, das ist er. Der kann wirklich was. Ich möchte das mal zeigen. Es wird jetzt ein bisschen, es ist jetzt mit Ton.
Hoher Ball auf den 10-jährigen Lennart Kahl und der knallt den Ball dann nach einer wunderschönen Hackenannahme in den Winkel. Die Fans sind in Ekstase, was auch sonst bei einer so unglaublichen Bude. Und das auch noch im Finale des UEL Supercups gegen Borussia Mönchengladbach. Kein Wunder, dass Lennart schon mit 10 Jahren bei Eintracht Frankfurt spielt, bei einer so tollen Technik. Auch das Jubeln hat er drauf wie ein Profi. Am Ende gewinnt die U11 der SGE mit 2:1 und den Titel.
10 Jahre, jetzt ist er ein bisschen älter, nämlich 17, und da kann er auch was.
Lennart Kahl, probiert's.
Lennart Kahl! Wieder so ein unfassbares Tor!
Weil es so schön war, nochmal.
Weiber. Oh, klasse, klasse, klasse! Lennart Kahl!
Ja.
17 Jahre jung!
17 Jahre, wäre er nur bei der Eintracht geblieben. Nein, die Eintracht braucht Hilfe, aber nicht nur die Eintracht, das ist... Aber es ist jetzt nicht unser Thema. Eine andere Frage. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass zumindest zwei Leute die Person kennen. Wer kennt Felix Lebrun? Genau. Oh, oh. Ja. Das ist Felix Lebrun, auch als Kind.
Oh.
Ah, bien sauvé.
Oh, ça c'est bien. Ça aussi c'est bien.
Oh là là,
faut quand même avoir un sacré toucher de balle pour faire ça. Ça c'est. Il est incroyable. Il est incroyable.
Il est incroyable.
Il est incroyable.
Il est
incroyable.
Félix Lebrun dans toute sa splendeur, bravo.
Und wie bei Lennart Kahl auch mal Félix Lebrun als älteren 16-jährigen. Gut, ich habe mir gedacht, der Michael macht immer was mit der Feuerwehr, dann mache ich mal was mit dem Sport. Weshalb diese beiden Sportler am Anfang, diese beiden jungen Sportler? Ich denke, in sportlicher Hinsicht wird ihr Leben gelingen. Lennart Kahl, dem liegen schon Meistertitel, bei welchem Verein auch immer, schon zu Füßen. Sein Marktwert ist in den letzten Monaten von 20 auf 60 Millionen Euro gestiegen. Felix Lebrun wird nicht so viel Geld mit Tischtennis verdienen, aber kann damit sicherlich auch gut leben. Ihm liegen aber auch schon viele Medaillen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, Europameisterschaften bereit. Und das, was ich ihm wünsche, ist, dass er irgendwann mal die chinesische Mauer, die chinesische Tischtennismauer einreißen wird. Das wird nämlich mal langsam Zeit. Diese beiden jungen Sportler setzen alles für diesen Sport ein, schon von Kindesbeinen an. Bisher haben wir uns, wenn wir an den Philipperbrief denken, immer mit theologischen, lehrmäßigen Themen uns beschäftigt. Wir haben gefragt, was ist eine gute Gemeinde? Ist Gott mein Therapeut? Wie lebt eine Gemeinde für das Evangelium? Wie sieht die Gesinnung Christi aus? Wie wirken Gott und Menschen zusammen? Wenn wir den heutigen Predigttext anschauen, dann stellen wir fest, dass es so gar nicht weitergeht. Paulus stellt uns zwei Männer, einer ist zumindest jung, beim anderen wissen wir es nicht genau, zwei Männer vor mit Timotheus und Epaphroditus. Das sind, zumindest verrät es schon die Überschrift in der Lutherbibel, zwei bewährte Mitarbeiter. Warum macht Paulus das? Warum jetzt dieser Bruch von der Theologie und der Lehre zu biografischen Lebensläufen? Hat er keinen Bock mehr, schwierige Sachverhalte zu vermitteln? Kann man an sich nicht so sagen. Wenn man dann ins dritte Kapitel, vierte Kapitel schaut, dann geht es nämlich auch mit lehrmäßigen theologischen Themen weiter. Rechte Gottes, Erkenntnis, bedeutende Werke und so weiter. Also weshalb dieser biografische Einschub? Das passt doch gar nicht so richtig. Wir hatten uns mit der Gesinnung Christi schon mal beschäftigt und hier haben wir zwei junge Männer, die diese Gesinnung Christi ganz konkret leben. Das sind junge Männer, die das Licht Jesu in diese dunkle und verirrte Welt hineinbringen. Und ich denke, darum geht es Paulus auch, deutlich zu machen, wie sieht so ein Leben aus? Wie sieht ein Leben mit der Gesinnung Christi aus? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, gelingt ein solches Leben in ähnlicher Weise wie das von Lennart Kahl und Felix Lebrun? Oder ist es vielleicht sogar noch erstrebenswerter? Timotheus und Epaphroditus waren offensichtlich ganz gewöhnliche Menschen, so wie wir. Keine besonderen Begabungen, Fähigkeiten oder Eigenschaften zeichneten sie offensichtlich aus. Vielleicht eher, zumindest gibt es bei Timotheus so andeutungsweise Informationen, eher schwache, zurückhaltende Typen. Aber einen Punkt hatten sie gemeinsam, nämlich sie waren Nachfolger Jesu Christi. Sie waren seine Jünger. Und das Interessante ist, Jesus nimmt diese beiden jungen Menschen und macht etwas Besonderes, Außergewöhnliches und Vorbildhaftes aus ihnen. Deshalb möchte ich jetzt im Folgenden bei meiner Betrachtung, kommt es jetzt mal? Ja, das ist also die Gliederung in folgender Weise vorgehen. Ich werde erstmal was über Timotheus sagen, dann Epaphroditus und zum Schluss ein kurzes Fazit ziehen. Kommen wir zum Ersten, zu Timotheus. Timotheus, ein Mitarbeiter von Paulus. Timotheus war von klein auf mit den alttestamentlichen Schriften vertraut. Sein Vater war Grieche, seine Mutter Eunike Jüdin und dann hat er noch eine Oma Lois gehabt. Und diese legten ein gutes Fundament für seinen Glauben in sein Leben. Letztlich war er ein Mann der Heiligen Schrift. Wir lesen im 2. Timotheusbrief Folgendes. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist ein ganz starkes Plädoyer für eine gute Kinderstundenarbeit. Und wir können dankbar dafür sein, dass das gerade hier 4 Meter unter uns gemacht wird. Dass Kinder frühzeitig mit der Heiligen Schrift vertraut gemacht werden. Aber das ist auch eine Anfrage an uns, unsere Familien. Läuft das auch in den Familien? Gibt es so eine Art, ja, Hauskreis kann man nicht sagen, aber eine Familienbibelstunde, dass man kindgemäß über die Bibel schon mit den eigenen Kindern ins Gespräch kommt. Timotheus begegnet Paulus in Lystra in Kleinasien. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise und Timotheus schloss sich jetzt dieser Gruppe an. Später trennten sich mal die Wege und dann kamen sie auch wieder zusammen. Und so war es auch in dieser Situation. Timotheus war in Rom, Paulus saß im Knast in Rom und Timotheus war dort quasi als Hilfe für Paulus jetzt hingekommen. Paulus hatte große Sorge um die Christen in Philippi und deshalb schickt er oder will seinen besten Mitarbeiter Timotheus nach Philippi schicken, um zu klären, wie es um die Philipper steht und ihnen auch gegebenenfalls zu helfen. Jede Gemeinde ist bedroht, auch die evangelische Stadtmission in Grünberg. Sie ist bedroht durch Sünde, durch Uneinigkeit, durch Rechthaberei, durch Selbstsucht, durch Trägheit und natürlich auch durch Angriffe von außen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich als Gemeinde nach Schwierigkeiten umgucken soll. Nein, auf keinen Fall. Die kommen nämlich von selbst. Vor allen Dingen Satan will die Gemeinde zerstören, lahmlegen oder anderweitig beschäftigen. Anderweitig beschäftigen heißt nicht unbedingt, dass das schlechte Dinge sind. Das können durchaus gute, sinnvolle Dinge sein. Aber sofern sie von der Kernaufgabe, nämlich der Verkündigung des Evangeliums, ablenken, die Gemeinde davon entfernen, ist es nicht gut. Und deshalb ist es auch in diesem Fall gut, dass jemand von außen kommt, um der Gemeinde Hilfe zu geben. Was zeichnet nun Timotheus aus? Was macht ihn nun so wertvoll? Weshalb sendet ihn Paulus? Folgendes. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Timotheus ist der ideale Mann für diese Aufgabe. Er tickt so, wie Paulus tickt. Er hat das auf dem Herzen, was Paulus auf dem Herzen hat. Und deswegen sagt Paulus, das ist der Richtige. Aber dieses Lob für Timotheus ist gleich ein Tadel für die anderen, denn da heißt es im nachfolgenden Vers, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu oder Jesu Christi ist. Das ist ein Hammer, was hier steht. Das ist ein erschreckendes Urteil, das Paulus über seine weiteren Mitarbeiter hier offensichtlich fällen muss. Möglicherweise waren da potenzielle Leiter, Prediger dabei, vielleicht viel begabtere Leute als Timotheus. Aber wenn Christen das Ihre suchen, dann ist die Gemeinde gefährdet. Timotheus ist offensichtlich die einzige Ausnahme. Das ist eine extrem bemerkenswerte und zugleich auch erschütternde Bestandsaufnahme. Denn man darf eigentlich davon ausgehen, dass Paulus nicht richtig einsam war. Mitarbeiter haben ihn umgeben. Das kann man zum Beispiel im Kolosserbrief sehen. Dort heißt es im 4. Kapitel, der Kolosserbrief wurde 2 Jahre zuvor aus Rom geschrieben. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, und Jesus mit dem Beinamen Justus, Epaphas, der einer von den Euren ist. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Das war also so die Truppe, die Mannschaft, die zur Zeit des Kolosserbriefes um Paulus herum war. Das heißt so nicht, dass diese Personen auch zur Zeit des Philipperbriefs bei Paulus gewesen sind und das ihre gesucht haben. Wir wissen nicht, ob diese Personen da waren. Sie können gestorben sein, sie können fortgereist sein, ausgesandt worden sein, nur von Demas. Da wissen wir aus dem 2. Timotheusbrief, da heißt es, dieser hat die Welt liebgewonnen. Und das ist quasi so eine Art Ausschlusskriterium. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass er den Glauben verlassen hat. Er hat sich wahrscheinlich die Welt liebgewonnen in einer Art Komfortzone bewegt und eine gewisse weltliche Sicherheit gesucht. Aber er war damit quasi nicht mehr einsetzbar für Jesus und nicht einsetzbar für die Mission des Paulus. Es waren keine Werke des Glaubens mehr offensichtlich an Demas zu erkennen. Letztlich wissen wir nicht genau, was passiert ist zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern, aber praktisch war er sehr einsam, als er den Philipperbrief schrieb, und er war auch voller Enttäuschung. Und jetzt verlässt ihn noch Timotheus. Und das war ziemlich hart für Paulus. Timotheus war anders. Er war bewährt, er war dienstbereit, er war wie ein Kind zu seinem Vater. Und er hat Paulus bei der Ausbreitung des Evangeliums geholfen, ihm damit gedient. Eng verbunden war er mit ihm. Was verbindet uns hier in der Stadtmission? Miteinander, Hobbys, Familie, Freizeitgestaltung, alles gut und okay, notwendig und sinnvoll. Aber wie sieht es mit dem Dienst am Evangelium aus? Verbindet uns das und wenn ja, in welcher Form? Wie sieht das aus? Timotheus war anders. Keiner im Umfeld von Paulus ist wirklich so von gleicher Gesinnung gewesen. Selbstlos, hingegeben, um die Nöte anderer bemüht. Eben nicht das Seine suchend. Wer das Seine sucht, der weicht irgendwann wegen des Schmerzes und der Mühe, die der Dienst mit sich bringt, dem Evangelium aus. Timotheus arbeitet mit geduldiger, liebevoller, fester Hand an den Nöten der Gemeinde und er geht dem Problem auf den Grund. Seine Hingabe und Treue machen ihn zu einem Vorbild. Hier werden Werke des Glaubens sichtbar und erkennbar. Kommen wir zu unserem zweiten. Unserer zweiten Person, Epaphroditus, heißt übrigens lieblich. Also wenn ihr noch einen Namen sucht für eure Kinder. Ich habe immer Epa gedacht. Epa, da habe ich immer an die Bundeswehr gedacht. Ein-Mann-Paket. Aber Epaphroditus, ich will mich bemühen, den Namen jetzt wirklich auszusprechen. Aber da ist ja noch eben dieser Epaphroditus im Umfeld des Paulus. Und der wird ihn auch bald verlassen. Epaphroditus war ein einfacher Geld- und Postbote. Heute wird man vielleicht sagen Amazon-Fahrer, DHL-Bote. Er hatte griechischen Hintergrund, wie sein Name vermuten lässt. Aber an sich wissen wir nichts weiter über ihn. Er hat Gaben aus Philippi nach Rom gebracht und er sollte, das war zumindest der Plan, er sollte Paulus helfen und ihm dienen. Aber da kam was dazwischen. Und nun schickt Paulus ihn wieder zurück mit dem Philipperbrief nach Philippi. Weshalb? Weil er nur zum Postboten taucht oder weil er eben auch das Seine nur sucht und dann bleibt halt dieser Postbotendienst? Nein, das ist nicht so. Paulus hält es für notwendig, denn Epaphroditus war schwer erkrankt, lebensbedrohlich im Einsatz für Jesus. Da heißt es, denn um des Werkes willen ist er dem Tode so nahe gekommen, um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Dies allein zeigt schon, dass er eben nicht die Welt liebgewonnen hat oder das Seine gesucht hat. Er hat sich nicht in eine Art Komfortzone zurückgezogen, sondern hat für Jesus alles auf eine Karte gesetzt. Und darüber ist er eben schwer erkrankt. Nun macht sich die Gemeinde in Philippi große Sorgen und weiß nicht, wie es mit ihrem Freund, ihrem Mitarbeiter weitergeht. Und deswegen entscheidet sich Paulus für die Rücksendung. Das war eine Win-Win-Win-Situation. Die Philipper bekommen ihren bewährten Mitarbeiter zurück und Paulus muss sich jetzt nicht mehr Sorgen machen, ihn aus egoistischen Motiven behalten zu haben. Und Epaphroditus war wieder in seiner geliebten Heimat. Die schwere, lebensbedrohliche Erkrankung des Epaphroditus ist kein Glaubensmangel gewesen. Manchmal denken wir ja so, da ist etwas schiefgelaufen, da habe ich nicht genug geglaubt und jetzt muss ich büßen, jetzt muss ich leiden. So ist Gott nicht. Diese Erkrankung gehörte zum Leben und zum Dienst von Epaphroditus dazu. Gott hat sie zugelassen Und Gott hat dadurch geführt und Gott hat Heilung geschenkt. Heilung aus Gnade, nach seinem Wohlgefallen. Und für Paulus ist dieses Geschehen eine Weisung, ihn wieder ziehen zu lassen. Gottes Handeln steht einfach über allem und in allem. In Sprüchen gibt es dazu einen wunderbaren Vers, da heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, der Herr allein aber lenkt seinen Schritt. Epaphroditus ist ein gutes Beispiel dafür. Paulus und die Philipper, Epaphroditus, vielleicht selbst haben geplant, Gott hat den Weg in eine andere Richtung geführt. Epaphroditus war ein einfacher Mann, wahrscheinlich kein Gelehrter. Einerseits war er bemitleidenswert, denn er hatte möglicherweise gesundheitliche Handicaps. Und andererseits war er bewundernswert, nämlich wie er damit umging und Gott benutzte ihn. Das ist toll und ermutigend, denn es ist häufig so, dass Gott die Kranken, die Schwachen, die Angeschlagenen, die Müden, die Armen in seinen Dienst stellt. Wie heißt es in Psalm 34, Vers 19? Der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn Gott nahe ist, dann ist das immer gut für diese Person und für deren Umfeld. Ich denke an einen gläubigen Ingenieur, einen Mitarbeiter einer großen Firma in Australien. Im Zweiten Weltkrieg musste er an die Front und wurde schwer verletzt. Sein Kopf funktionierte nicht mehr so richtig. Das ist ziemlich schlecht für einen Ingenieur. Und nach dem Krieg fand man in der Firma eigentlich keine richtige Verwendung für ihn, außer eben, dass er Schrankenwärter an der Einfahrt zum Werksgelände war. Die Mitarbeiter verbrachten zu der Zeit ihre Mittagspausen in einem nahegelegenen Park. Und dieser ehemalige Ingenieur, der ging dann zu seinen Kollegen, die saßen dann so in Grüppchen im Park, und sagte nur die wenigen Worte, lies die Bibel. Jahre später kamen Mitarbeiter dieser Firma zu einem Bibelgesprächskreis zusammen und stellten erstaunlich fest, dass sie fast alle sind durch diese einfache Aufforderung des Kriegsveteranen letztlich zum Glauben gekommen. Aus diesen ganz schlichten, primitiven Anfängen, aus diesen ganz einfachen Worten entstand eine große, heute noch existierende Missionsarbeit in Australien. Gott hat diesen Mann mit seiner Schlichtheit und Einfachheit und mit seiner Schwäche gebraucht. Gott möchte und kann jeden Menschen, auch uns, gebrauchen. Deswegen heißt es auch hier weiter, haltet solche Leute in Ehren. Das ist eine Erinnerung an Gottes Handeln durch Menschen, eine Ermutigung, dass Gott Schwache, Kranke, Gebrechliche gebrauchen will. Wir kommen zum dritten Punkt, ein Leben, das gelingt. Junge, sicherlich auch Ältere, vielmehr Ältere, stellen sich nicht nur einmal im Leben die Frage, wie gelingt mein Leben? Wie kann ich das Beste aus meinem Leben machen? So geht es auch Lennart Kahl und Felix Lebrun. Sie haben offensichtlich ihren Weg gefunden, zumindest in sportlicher Hinsicht. Aber trägt das wirklich durchs Leben? Man kann es ja verstehen. Junge Leute sind häufig idealistisch, haben Vorbilder, möchten reich, erfolgreich, unabhängig sein, fit, gesund, ein super Abitur machen, viele Reisen, die Unabhängigkeit ausleben, ein toller, ertragreicher Beruf, eine glückliche Familie, in denen es den Kindern noch mal besser gehen soll. Das ist so Rangliste der Wünsche. die junge Leute haben. Aber ist das wirklich realistisch? Die Älteren unter uns, die sind da der Wirklichkeit meiner Meinung nach schon näher. Sie sind vom Leben gezeichnet und haben diverse Leidenspäckchen, mit denen sie sich rumschleppen müssen. Leider stellt man auch zunehmend bei jungen Menschen fest, dass da ganz schöne Leidenspäckchen sind. Aber zurück zu den Alten. Sie haben einfach erkannt und erlebt, wie verwundbar ihre Leiber und vor allem ihre Seelen sind. Sie haben schwer zu tragen. Da fragt man sich manchmal, kann ein Leben gelingen, wenn eine alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Kind noch die Oma pflegen muss? Die kriegt dafür kein Bundesverdienstkreuz. Die leistet wirklich was, aber kann so ein Leben gelingen? Oder der gesundheitlich angeschlagene Rentner, der sagt, mein Geld wird so knapp, die Inflation frisst alles auf. Kann so ein Leben gelingen? Der Gutsituierte, der sagt, ich habe zwar alles zum Leben, ich kann mir alles leisten, Leben im Überfluss, aber ich bin einsam und alleine. Meine berufliche Position hat mich menschlich isoliert. Ich habe keine Freunde, keiner, der mich richtig kennt, keinen, dem ich vertrauen kann. Jeder Tag ist im Prinzip ein Tag ohne Hoffnung, wenn ich nicht die Vielzahl von teuren Hobbys hätte, mit denen ich mich betäube und mit denen ich meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben verdränge. Kann ein solches Leben noch gelingen? Kann man noch viele Beispiele finden. Es gibt sicherlich auch viele Ratgeber, Seminare, Podcast-Tutorials, Bücher, wenn sie noch gelesen werden, die da irgendwie etwas zu sagen können. Aber unser Bibeltext, der hat da auch noch einiges zu bieten. Einiges ist eigentlich untertrieben. Wenn wir diese beiden Lebensbilder uns mal vergleichen, von Timotheus und Epaphroditus, dann stellen wir Parallelen zum Leben von Jesus Christus fest. Über Timotheus heißt es, das hatten wir schon, denn ich, Paulus, habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird, denn sie alle suchen das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Auch Jesus war und ist einzigartig. In einem noch viel umfassenderen Sinne als Timotheus hier. Aber über Timotheus wird hier zumindest Ähnliches gesagt. Er suchte die Bedürfnisse anderer, nicht das Seine. Und er hat nicht seine Interessen verfolgt. Epaphroditus heißt es, denn um des Werkes Christi Willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Jesus ist aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu den Menschen noch einen Schritt weitergegangen und hat sein Leben geopfert. Möglicherweise wäre Epaphroditus auch so weit gegangen, um das Werk Christi voranzutreiben. Es ist letztlich nicht entscheidend, was passiert wäre. Entscheidend ist die Haltung, die tiefe Motivation in ihrem Herzen. Das wird hier deutlich. Und mit einer solchen Haltung gelingt das Leben. Dummerweise ist eine solche Haltung unter Christen nicht selbstverständlich. Ich habe in einer Publikation der Offensive Jünger und Christen Folgendes gefunden. Jonas Großmann schreibt, denn wie oft glauben wir letztlich aus egoistischen Gründen? Wir glauben, weil wir von Jesus Trost, Sinn, Heilung, Vergebung und so weiter erhoffen. Bis Gott auf einmal schweigt und der Egoismus unseres Glaubens ins Leere läuft. Ein solcher Glaube ist nicht im Sinne Jesu und es ist auch nicht der Glaube von Epaphroditus und von Timotheus. Aber woher kommt dieser Glaube von Timotheus und Epaphroditus? Jesus hat ihn gemacht und geschenkt. Er hat in beiden Leben gewirkt und er ist in beiden Leben hat in beiden Leben Gestalt genommen. Das ist keine menschliche Leistung, die mit großer Anstrengung irgendwie erzielt werden konnte. Jesus macht aus normalen Menschen treue und hingegebene Diener. So handelt Gott auch an uns. Nur wie? Es kommt ein nicht-biblisches Zitat. Albert Einstein, sicherlich einer der klügsten Menschen, den diese Welt hervorgebracht hat, hat gesagt, nicht die Atombombe ist das Problem, sondern die Herzen der Menschen. Nicht die Atombombe ist das Problem, sondern die Herzen der Menschen. Bitte Gott um Wirken an deinem Herzen und öffne dich dafür, denn Gott hat Sehnsucht nach Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Er sucht, hier heißt es in Chronik, denn die Augen des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die ganzen Herzen bei ihm sind. Sprüchen geht es ähnlich weiter. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Was bedeutet das, dass Gott Wohlgefallen an einem hat? Was bedeutet das, dass Gott sich nach dir sehnt, dass er uns stärken will? Das bedeutet so viel, da komme ich wieder zum Sport, Gott trainiert uns. Gott ist unser Trainer. Und das gibt der zweite Teil unseres Lernverses auch wieder. Da heißt es, denn Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das bedeutet, dass man in einer vielleicht sehr individuellen Form Anteil an der Herrlichkeit Gottes hat. Und das ist, denke ich, viel, viel mehr wert als die Millionen und die Meistertitel von Lennart Kahl und Felix Lebrun. Amen.